Herzlich willkommen zum Podcast Faktenfunk Folge 33. Heute mit dem Thema die dunkle Seite der PR, wenn die Auftragskommunikation zum Beschwerdefall wird. Die CEOs der DAX-Konzerne entdecken immer mehr den Wert der sozialen Medien für sich. Regelmäßige Rankings sind hier sehr wichtig geworden. Große Teams kümmern sich im Hintergrund um die perfekte Darstellung bei LinkedIn und Twitter. Doch auch auf Seiten der Agenturen haben sich viele Kolleginnen und Kollegen auf die Auftragskommunikation spezialisiert. So wie zum Beispiel auch Kai Diekmann, der Ex-Bild-Chef. Doch nicht immer läuft da alles glatt. Das ist nämlich heute unser Thema im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Ihr Host, Dr. Roland Heinze, erwartet gleich Professor Dr. Lars Rademacher, den Vorsitzenden des Deutschen Rates für Public Relations. Viel Spaß!
Der Deutsche Rat für Public Relations ist ja der Wächter der Agenturen, vergleichbar ein bisschen mit dem Presserat für Journalisten. Und hier wird eben dann auf die Einhaltung von PR-Richtlinien geachtet. Man hat sich einen Kommunikationskodex in der Branche gegeben, wo es heißt, die Angehörigen des Berufsfelds Public Relations erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, da sie der Gesellschaft und den Medien natürlich auch kontinuierlich Informationen der von ihnen vertretenen Organisationen übermitteln und mit den gesellschaftlichen Gruppen im kommunikativen Austausch stehen. So sieht zumindest der PR selbst seine Aufgabe. Und da können dann auch Verstöße gegen den Kodex gemeldet werden und unter Umständen mit Rügen gegen die sogenannten schwarzen Schafe bedacht werden. Das soll heute unser Thema im Faktenfunk sein. Unser Gast ist Herr Professor Rademacher, der auf jeden Fall dem Herr ist, der über allem thront und auch sich dort super auskennt als Vorsitzender des Rats für Public Relations. Von daher freue ich mich, dass Sie heute mit dabei sind, Herr Professor Rademacher. Und meine erste Frage ist eigentlich, wie sieht's denn aus im Jahr 2020? Gab es da mehr oder weniger Beschwerden als in normalen Zeiten jetzt bei Corona?
Also wir haben gerade in diesen Tagen den Jahresbericht der letzten 3 Jahre veröffentlicht und da ist es tatsächlich relativ unauffällig. Also es sind immer gleich hohe Zahlen eigentlich. Wir haben immer so um die 30 bis 50 Fälle im Jahr. Es variiert immer von Jahr zu Jahr. Aber Corona selbst hat keinen besonderen Ausschlag gegeben.
Okay, und was passiert dann eigentlich, wenn so ein Fall berechtigt ist und eine Agentur oder ein Unternehmen gerügt wird? Kommt dann Eingeständnis und Einsicht in die Schuld oder startet die große Rechtfertigungsarie?
Na, das ist ganz unterschiedlich, wen Sie da treffen oder wen es trifft, sagen wir mal so. Es gibt Unternehmen, die auch sofort ihren Fehler einsehen und das sind dann meistens die Unternehmen, wo es gar nicht erst zur Rüge kommt. Also ich nehme mal ein prominentes Beispiel, das 2 Jahre her ist. Da hatte Volkswagen Leute eingeladen zur Präsentation ihres ersten E-Autos und die sollten alle möglichen Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Und dann sollten am Ende die Journalisten aber ihre Artikel auch nochmal zur Freigabe der Pressestelle vorlegen. Und da ist natürlich endgültig Schluss, ne? Und das hätten wir mit Sicherheit gerügt, wenn nicht Volkswagen sofort gesagt hätte, oh nein, ist ein Riesenfehler passiert. Wir haben das Schreiben, das an die Händler rausgehen sollte, dummerweise auch an Journalisten geschickt. Also die haben sich dann wie so ein junger Welpe auf den Rücken gelegt und wir haben ein bisschen gekrault und gesagt, nee, ist dann in Ordnung. Dann können wir das lassen, wenn ihr das so einseht und versprecht, es nie, nie, nie wieder zu tun. Das ist dann auch ein Command innerhalb des Rates, dass wir das nicht so machen.
Also auch eine präventive Funktion an der Stelle. Nun ist es ja für Agenturen gerade nicht immer so leicht, sich in allen Belangen an den PR-Kodex zu halten. Zu verführerisch ist es da, mögliche Hype-Themen zu besetzen und so für den Kunden schnellen Erfolg herzustellen. Einer der prominenteren Beispiele könnte ja die Heinsberg-Studie gewesen sein, wo sehr diskutiert wurde, wie man das denn nun bewerten möchte. Und gerade an den Anfangstagen der Pandemie war da ordentlich was los. Rügenswert oder nicht?
Ja, natürlich. Also die Heinsberg-Studie ist ein sehr prominent gewordener Fall. Und der hat uns ja auch wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wir hatten am Anfang den Verdacht, so war er bei uns auch annonciert worden von außen, dass es sich hier um verdeckte Kommunikation handeln könnte. Und einer der wesentlichen Grundsätze im Kommunikationskodex ist Absendertransparenz. Und hier twitterte und bewegte sich auch auf anderen Kanälen eben ein Team um Henrik Streeck, und es war aber gar nicht genau klar, wer steckte jetzt dahinter. War das nun Herr Streeck? Waren es Mitarbeiter von ihm? Und am Ende war es die Agentur Story Machine. Und das war am Anfang eben nicht ganz so genau zu erkennen. Insgesamt haben wir aber dann auch über den Verlauf gemerkt, dass dieses Vorgehen, das wir am Ende auch wirklich dann gerügt haben, aus unserer Sicht eben ja nicht wirklich gutem PR-Gebaren entsprach. Und wir haben es über einen Punkt dann im Kodex tatsächlich gerügt, der im Prinzip ja so einen Ansehensverlust der Branche beklagt, ne? Dass man also jetzt nach außen die Arbeit von Story Machine in dem Fall für PR halten könnte, wie sie regelrecht verläuft. Und diesen Ansehensverlust oder auch dieses Manko im Vorgehen, das haben wir am Ende gerügt.
Ich glaube, allein schon die Rüge und die öffentliche Diskussion des Vorgehens hat dazu geführt, dass zumindest die Absender da dann irgendwann auch ein Einsehen hatten, wenn man die Diskussion mal so richtig erfolgt hat. Also,
ach, das weiß ich nicht.
War das am Ende nicht.
Ja, nicht. Okay. Also das war die Absender, ob die wirklich, ich glaube, Herr Streeck selber würde das heute so bewerten. Das hat er ja auch in vielfachen Interviews so zum Ausdruck gebracht. Wir haben aber natürlich da Schreiben gekriegt, anwaltliche Schreiben, die jetzt sich vor allen Dingen auf die Agentur Story Machine bezogen. Und die haben, das ist ja auch deutlich nachzulesen über Statements des Rechtsanwalts, ganz steif und fest behauptet, dass sie da überhaupt keinen Fehler sehen. Also bei denen ist nicht wirklich von Einsicht zu sprechen. Aber gut, der Fall ist jetzt auch schon wieder hinter uns, und ich denke, wir schauen nach vorn.
Ja, da sind wir natürlich bei einem interessanten Thema. Wir haben ganz viel Dinge, die auf dem ersten Blick nicht so scheinen, wie sie sind. Es gibt viel Deepfakes, es gibt Fake News, aber nur wenige können schon jetzt wirklich erkennen, wo da die Grenzen verlaufen zur Wahrheit, der nachgeholfen wurde oder die eben auch keine ist, und vor allen Dingen auch mit welchen Mitteln gearbeitet wurde. Wie arbeitet da der PR-Rat, um diesen Dingen auf den Grund zu gehen?
Also wir bilden in der Regel Teams, die aus den drei operativen Ausschüssen herausgebildet werden, die der Rat hat. Es gibt zwei, die sich für Unternehmen und Märkte zuständig fühlen, und einen, bei dem es um politische Kommunikation geht. Und daraus gibt es dann immer so Zweier-, Dreier-Kernteams. Und diese Teamgröße variiert aber immer auch nach der, sag ich mal, Komplexität des Falles. So ein Fall wie Story Machine oder auch der Fall, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wir prüfen an bestimmte Anteile der Vorgänge rund um Wirecard, speziell auch im Zusammenhang mit Karl Theodor zu Gutenberg und Veröffentlichungen in der FAZ. Das sind dann Teams, die dann auch situativ größer werden können, wenn die Recherche größer wird. Und es ist gerade ja auch eine ganz spannende Woche. In dieser Woche ist nochmal Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Altmaier wird morgen befragt. Zum Ende der Woche wird noch Frau Merkel befragt. Das ist also eine ganz spannende Geschichte, wo wir dann auch mit mehr Leuten reingehen. Ja, und die versuchen dann auf allen zulässigen Wegen, also durch Befragung von beispielsweise Mitgliedern der Ausschüsse, wenn sie mit uns reden wollen, oder Journalisten, die an diesen Themen recherchieren, versuchen wir halt tatsächlich eigentlich auch fast wie so eine Investigativabteilung zu Ergebnissen zu kommen. Und da eben
spannende
zu schauen.
Woche, die da.
Ja, absolut, steht, absolut, richtig. Absolut.
Mhm. Ein Bereich, der vermutlich etwas schwieriger zu fassen ist, wir reden ja sehr viel über Digitalisierung dieser Tage. So, nun gibt es auch schon die ersten KI-gestützte Software, KI-gestützte Anwendungen, die dann die Presseinformationen übernehmen oder vielleicht auch das White Paper verfassen. Mhm. So, und wenn dann da Fehler passieren, bekommt der Bot dann die Rüge oder wer trägt die Verantwortung?
Ja, das ist eine ganz schwierige Kiste, ne? Weil das ist ja im Prinzip, müsste man sagen, ist eine geteilte Verantwortungslage. Ne? Die einen sagen, ja, okay, der Ingenieur müsste eigentlich oder der Software-Ingenieur oder Autor des Bots müsste einen Teil der Verantwortung mittragen. Dann lernt das Ding aber natürlich auch selber. Also was es lernt, man merkt, hat ja gemerkt, dass verschiedene Bots zum Beispiel ganz rassistisch reagieren. Ne? Woher kommt denn das? Ist das da reingeschrieben? Muss ich zugeben, kenne ich mich technisch nicht genug aus. Also eigentlich müsste ja der das Ding einsetzt, der es schreibt und letzten Endes der Bot auch. Ne? Und ich habe neulich ein sehr schönes Buch gelesen von Peter Seele über künstliche Intelligenz, wo der behauptet, naja, wir wissen ja gar nicht, woran sich künstliche Intelligenz am Ende alles erinnert. Man hat schon empfohlen, lass uns mal freundlich mit der künstlichen Intelligenz umgehen, weil wer weiß, wie sie sich am Ende an unsere Missetaten ihr gegenüber oder Respektlosigkeiten erinnert. Ne? Also, aber da sprechen Sie ein ganz großes Kernproblem der KI-Ethik an. Das ist tatsächlich noch vollkommen ungelöst. Da gibt es erste Überlegungen, aber Da sind auch die Ethiker noch sehr uneinig.
Was, apropos Ethik, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Dieses Jahr wird da auch mal wieder ein bisschen härter miteinander umgegangen. Es steht Wahlkampf an. Und die politische Kommunikation wird da sicherlich in den Fokus rücken in den nächsten Wochen und Monaten. Nun haben wir 4 Jahre Trump hinter uns, wo die Fake News geflügeltes Wort waren und alternative Fakten als Begriff erfunden worden. Wo stehen wir da in Deutschland mit Blick auf den aufziehenden Wahlkampf? Wird Amerika abfärben oder wird's langweilig?
Nee, ich glaube, langweilig wird das hier mal allemal nicht. Wir sind ja jetzt schon in so einer Art Vorwahlkampf mit den Fragen um die CDU-Kanzlerkandidatur oder jetzt gerade Annalena Baerbock als neu ausgerufene Kanzlerkandidatin. Und ich glaube, schon allein aus diesem neuen Konkurrenzkampf, der sich dort entwickelt hat und aus der Vielfalt der Meinungen, die sich ja auch Leute wie Rezo und andere politische Player da erlauben, die man ja so eigentlich noch nicht hatte in dem vorigen Wahlkampf. Da wird es eine ganz gespannte Gemengelage geben. Und ich glaube, dass nicht alle Rezepte, die man so aus der Wahlkampfkommunikation der letzten Jahre kannte, hier besonders erfolgreich sein werden. Das große Stichwort ist sicherlich Authentizität. Aber Authentizität ist natürlich auch ein bisschen ein Blendbegriff. Man muss am Ende gucken, was ist damit wirklich gemeint oder wer kann das für sich überhaupt beanspruchen.
Also hingucken ist gefragt.
Hingucken ist gefragt, ja.
Zum Schluss noch mal eine Frage. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die selber als Sprecher und Kommunikatoren, sei es im Unternehmen oder für Agenturen unterwegs sind. Wenn Sie mal die Landschaft auf Basis Ihrer Erfahrung so vermessen, sind die Sprecher, die in Deutschland unterwegs sind und die Kommunikatoren per se glaubhaft? Oder wie ist da gerade so der Pegelstand, wenn man ihn messen und in den Vergleich setzen wollte?
Doch, das glaube ich schon. Also die Sprecher sind durchweg, glaube ich, sehr glaubwürdig, sehr glaubhaft. Die Frage wäre jetzt für mich nur teilweise, ob es nicht manchmal fast etwas zu zaghaft ist. Ne? Also die deutsche Sprecher sind sehr, sehr stark auf Fakten und sowas bezogen. Und ich glaube, dass die Unternehmen in den nächsten Jahren lernen werden, in Social Media noch ganz anders aufzutreten und auch ein gutes Stück lockerer aufzutreten noch. Nicht mehr nur so faktenorientiert aufzutreten, sondern vielleicht ein gutes Stück unterhaltsamer. Und da sehe ich, glaube ich, hier und da noch einen Nachholbedarf bei den Sprechern. Aber ich halte sie schon für sehr glaubwürdig in der überwiegenden Zahl der Fälle.
Also gute Nachrichten für die Sprecher, auch die Aufforderung zu etwas mehr Mut in der Kommunikation. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, Herr Professor Rahlmacher, und auch für Ihre Arbeit. Ich glaube, das ist nicht immer einfach, was man da im Deutschen Rat für Public Relations so auf den Tisch kriegt, um da dann zu einer Einordnung und zu einer Wertung zu kommen. Vielen Dank auch an Sie und Ihre Kollegen, dass Sie sich diese Mühe immer wieder neu im Sinne der Branche und einer glaubwürdigen Kommunikation in Deutschland machen. Ja, in der nächsten Folge des Faktenfunks werden wir ein Thema wieder aufgreifen, was wir eben auch schon hatten. Wir schauen uns nämlich mal an, wie Politikerinnen und Politiker versuchen, die Jugend für Politik und Wahlen zu begeistern. Ihr Mittel, die Plattform TikTok. TikTok ist schön, das zeigt mein Alter. TikTok. Es geht um die ganz andere Wahlkampagne. Ich freue mich, wenn Sie kommen und zuhören. Mein Name ist Roland Heinze und ich bin Ihr Host beim Faktenfunk. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.